Ja, in unserem Kirchenjahr ist ja heute der Palmsonntag. Also es bedeutet, es ist der Tag, an dem sich die westlichen Kirchen daran erinnern, wie Jesus nach Jerusalem eingezogen ist und dort von vielen Menschen empfangen wurde wie ein König. Die orthodoxen Kirchen erinnern sich da auch dran, aber nicht am heutigen Tag. Die haben ja ein bisschen einen anderen Fahrplan, was das Osterdatum angeht oder generell das Kirchenjahr. Aber in den westlichen Kirchen ist heute so dieser Tag und gleichzeitig, ich denke, das wissen wir ja alle, ist es auch der Beginn der Karwoche, also die Zeit, wo wir auch uns dran zurückerinnern an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, der Tag seiner Kreuzigung und dann natürlich auch am Sonntag der Tag seiner Auferstehung, Ostern. Vielen Dank. Und so zu Beginn der Karwoche versuche ich mir manchmal vorzustellen, wie das so gewesen sein muss für die Jünger, diese Woche mitzuerleben. Ich meine, wir heute, wenn wir diese ganzen Sachen lesen, wir wissen ja eigentlich, wie es ausgegangen ist. Wir wissen bei allem, was da passiert, am Ende wird Jesus auferstehen, Jesus wird zum Vater zurückgehen, Jesus wird seinen Heiligen Geist schicken und dann gibt's immer noch genug, was total spannend ist und auch Dinge, die wir einfach nicht wissen. Aber ich denke mir so manchmal, wie muss es gewesen sein, wenn du diese Woche miterlebst und einfach nicht weißt, wie das Ganze ausgeht? Du gehst da mit Jesus nach Jerusalem rein als Jünger und da stehen tausende Menschen und jubeln ihm zu, rufen ihn als König aus. Und ich frage mich so, wie viele von seinen Jüngern haben sich gedacht, Mensch, jetzt geht's los, all die Jahre der Vorbereitungen, jetzt kommt der große Durchbruch und der Messias wird hier sein Reich aufrichten. Und ja, der Durchbruch ist ja auch gekommen, aber auf so eine völlig andere Art, als das seine Jünger in dem Moment erwartet haben. Und dann wenige Tage später diese Kreuzigung, die völlige Katastrophe und nicht nur, dass Jesus stirbt, der Mann, dem sie jahrelang nachgefolgt sind, für den sie eigentlich alles geopfert haben, sondern was da ja noch irgendwo ein Stück weit fast noch drüber steht, ist dieses komplette Versagen der Jünger, dieses Weglaufen, dieses Feigesein im letzten Moment, um Jesus seinem Schicksal zu überlassen. Ein Moment tiefster Verzweiflung und dann wieder 3 Tage später diese Wende um 180 Grad, Jesus ist auferstanden, dieses Wunder. Und ich denke mir so, was muss das für eine Achterbahnfahrt gewesen sein, so seelisch, emotional diese Woche mitzuerleben. Und ich denke, oft können wir uns das gar nicht so richtig vorstellen, so mit diesem Wissen, wie es ausgegangen ist. Und das ist was für mich so ein unglaublich spannender Aspekt dieser Osterwoche ist. Wie wäre es mir gegangen? Wie hätte ich mich verhalten, wenn ich einer der Jünger gewesen wäre? Und in den Einstieg dieser Achterbahnfahrt sozusagen will ich uns heute gern mit reinnehmen in den Palmsonntag. Und zwar ist es so, dass alle 4 Evangelien von diesem Palmsonntag berichten, von diesem Einzug von Jesus in Jerusalem. Und ich will heute gerne über den Text im Lukas-Evangelium predigen. Und der steht im Lukas-Evangelium Kapitel 19. Und ich möchte uns da gern mal die Verse 28 bis 44 vorlesen. Lukas 19, ab Vers 28 für die mitlesen wollen. Und dort steht, nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seinen Weg nach Jerusalem fort. Er ging vor seinen Jüngern her. Als sie die Orte Bethphage und Bethanien erreichten, die in der Nähe des Ölbergs liegen, schickte er 2 Jünger voraus. Geht in diesen Ort vor euch, sagte er. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Eselsfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde. Bindet es los und bringt es mir. Wenn euch jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es. Sie gingen los und fanden das Eselsfohlen genauso, wie Jesus es gesagt hatte. Und als sie es losbanden, fragten die Besitzer tatsächlich, warum bindet ihr unser Eselsfohlen los? Die Jünger antworteten, der Herr braucht es. So brachten sie Jesus das Fohlen und warfen ihre Mäntel darüber, damit er darauf reiten konnte. Die Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinabführte, fingen alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf, Meister, rufe deinen Jünger zur Vernunft. Doch er entgegnete ihnen, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Als sie sich jedoch Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. Doch nun ist es zu spät und der Friede bleibt dir fremd. Nicht mehr lange und deine Feinde werden einen Wall rings um dich aufschütten, dich einkreisen und gegen dich vorrücken. Sie werden dich und deine Kinder dem Erdboden gleichmachen und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, die Gott dir geboten hat, nicht ergriffen hast. Und mit diesen letzten Sätzen weist Jesus schon prophetisch darauf hin, dass Jerusalem und der Tempel ja tatsächlich im Jahr 70 nach Christus durch die Römer zerstört worden sind. Es gab dort einen jüdischen Aufstand und die Römer haben immer sehr hart durchgegriffen, wenn Leute in ihrem Reich eben Aufstände angezettelt haben. Israel war ja zu der Zeit römisch besetzt. Und insofern ist auch diese ganze Geschichte mit diesem Einzug von Jesus in Jerusalem nicht nur geistlich interessant, sondern das ist auch von der damaligen politischen Situation eigentlich eine ganz schön heikle Geschichte. Denn die Leute, die haben nicht nur irgendwie jetzt gerufen, gepriesen sei der König, das ist ja schon Provokation genug, weil aus Sicht der Römer gab es einen Herrscher und der sitzt in Rom, sondern so dieses ganze, ich sag mal, dieses ganze Setting von diesem Einzug in Jerusalem ist eigentlich so die Art und Weise, wie in alten Israel traditionell ein König aufgetreten ist, wie ein König eingesetzt wurde. Wir lesen zum Beispiel, dass Jesus auf einem Esel geritten ist und das ist was, was für uns, ja, sag ich mal, eher so ein bisschen putzig klingt. Aber im Alten Testament sind Esel ein traditionelles Reittier der Könige von Israel. Und das geht zurück auf eine Anordnung von König David, als er die Herrschaft an seinen Sohn Salomo übergeben hat. Und da schreibt die Bibel im ersten Buch Könige, also Samuel, und in David gibt dort die Anordnung, nehmt die Leibwache mit und begleitet meinen Sohn Salomo hinunter zur Quelle Gihon. Salomo, lasst dabei auf meinem eigenen Maultier reiten. Dort soll der Priester Zadok und der Prophet Nathan ihn zum König über Israel salben. Dann lasst die Trompeten blasen und ruft aus, es lebe König Salomo. Wenn ihr danach hierher heraufgezogen seid, soll er auf meinem Thron sitzen. Er wird mir als König nachfolgen, denn ich habe ihn zum Herrscher über Israel und Juda ernannt. Also wenn Jesus hier auf einem Esel nach Jerusalem einreitet, dann stellt er sich eigentlich so in diese Thronfolge Davids und nutzt wirklich diese Symbolik, dass der Esel ein Reittier der Könige Israels ist, in Friedenszeiten zumindest. Wenn die in Krieg gezogen sind, in die Schlacht, dann haben sie natürlich schon Pferd benutzt, aber in Friedenszeiten haben die Könige Israels auf einem Esel geritten. Also das ist so ein Punkt, der damit reinkommt. Dann ist es so, dass hier Lukas schreibt so, naja, seine Anhänger haben einfach gerufen, gepriesen sei der König. Das, jetzt weiß man nicht so genau, was heißt seine Anhänger, sind es halt die 12, die er dabei hatte. Aber wir lesen in den anderen Evangelien, bei Johannes zum Beispiel, dass dort wirklich Scharen von Menschen zusammengelaufen sind. Man muss bedenken, es war ja die Zeit des Passafests, Jerusalem war vollgestopft mit Tausenden von Pilgern und Johannes schreibt, es waren wirklich Menschenmassen, die dort den Weg gesäumt haben und die dort Jesus zum König ausgerufen haben. Und Johannes beschreibt auch unter anderem, dass diese Menschen Palmzweige geschwenkt haben, daher auch der Name Palmsonntag. Und Palmzweige waren im alten Israel unter anderem auch ein Symbol für Stärke und Unabhängigkeit. Und Jesus ist so in diesem ganzen Treiben mittendrin und er wiegelt nicht etwa ab und sagt so, Leute, jetzt mal, macht mal bitte langsam, sondern Jesus nimmt diese Ehre wirklich an. Und als ihn die Pharisäer zurechtweisen wollen, sagt Jesus, vergesst es, wenn die nicht schreien dürfen, dann würden die Steine meine Herrschaft ausrufen. Und insofern ist es schon durchaus eine ganz berechtigte Frage, was macht jetzt die Besatzungsmacht mit dieser Situation? Wie geht es so einem römischen Stadtkommandanten? Wie geht es jemand wie Pilatus damit, wenn er hört, hier wird jemand zum König ausgerufen? Die Römer waren auch noch nicht irgendwie so lang Besatzer von Jerusalem. Also insofern, das war schon eine kritische Situation. Und es ist ja auch bezeichnend, dass die Gegner von Jesus unter den führenden Juden damals wirklich genau daraus auch versucht haben, ihm einen Strick zu drehen. Sie haben ihn zu Pilatus gebracht und haben gesagt, das ist ein Aufrührer, die rufen den zum König aus, du musst was unternehmen, das Beste ist, wenn du irgendwie dafür sorgst, dass der um die Ecke gebracht wird. Tatsächlich ist es so, dass Jesus zwar diese Ausrufung zum König, wenn man so will, angenommen hat, aber Jesus selber hat nie nach weltlicher Herrschaft gestrebt. Pilatus hat ihn direkt danach gefragt und Jesus sagt zu ihm, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde, aber ein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und ich denke, so diese, ja, sag ich mal, diese vermeintliche Schwäche des Königs war sicher auch ein Grund dafür, warum viele von den Menschen, die ihm am Palmsonntag zugejubelt haben, wenige Tage später so enttäuscht von ihm waren. Die so diese Messias-Vorstellung hatten, da kommt ein mächtiger Herrscher und der wird die Feinde Israels besiegen, in dem Fall die Römer, und er wird das Reich Israels wieder aufrichten und es wird ein starkes, unabhängiges Königreich sein. Und tatsächlich wird Jesus verhaftet, er wird gedemütigt, seine treuesten Jünger flüchten in alle Richtungen. Und so wie eben am Palmsonntag eine große Menge zusammengekommen ist, um zu jubeln und Jesus zum König auszurufen, gab es dann an Karfreitag eine große Menge, die gefordert hat, kreuzigt ihn, lasst lieber den Verbrecher frei, den Barabbas, und nagelt Jesus ans Kreuz. Jesus hat nicht ihren Wünschen und Erwartungen entsprochen. Ja, wie geht's uns heute so mit unseren Wünschen und Erwartungen an Jesus? Ich denke, so diese jüdische Messias-Vorstellung ist was, was für uns relativ weit weg ist, weil wir natürlich auch wissen, Jesus hat offensichtlich kein weltliches Königreich aufgerichtet. Aber gleichzeitig ist auch unser Bild von Jesus immer so ein bisschen in diesem Spannungsfeld, dass wir einerseits wissen, Jesus ist wirklich dieser Löwe von Juda und er ist der König der Könige und wir haben in der Offenbarung, diese Beschreibung vom Thronraum Gottes und von diesen Wesen, die dort stehen, Tag und Nacht und ihn anbeten. Und es ist einfach nur irgendwie episch und großartig. Und gleichzeitig lesen wir dort auch, Jesus ist dieses geschlachtete Lamm. Hilflos, klein, blutig, ein Opfer. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns einfach auch, wenn es darum geht, was ist eigentlich unser Bild von diesem König Jesus. Und in dieser Geschichte vom Einzug von Jesus in Jerusalem gibt es so ein paar Aspekte, von denen ich so empfinde, das hilft mir einfach besser zu verstehen, wie dieser König Jesus denkt, was seine Sicht ist auf die Dinge, was seine Sicht ist auf mich, was seine Maßstäbe sind. Und ich möchte ganz gern so in dieser Predigt auf drei dieser Aspekte eingehen, die ich da wirklich auch hilfreich finde. Der erste Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist, Jesus ist ein demütiger König. Ich habe ja vorher gesagt, Esel sind ein traditionelles Reittier der Könige von Israel. Aber ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Gelegenheit hatte, auf einem Esel zu reiten. Ich weiß nicht, ist jemand von euch schon mal auf einem Esel geritten? Genau, meine Frau. Also wir waren mal irgendwie, als ich in der vierten Klasse war, in einem Griechenlandurlaub und da gab es mal irgendwie die Gelegenheit, auch mal so für ein schönes Foto auf einem Esel zu reiten. Und also ich kann dir sagen, wenn du auf so einem Esel oben drauf sitzt, du fühlst dich da jetzt nicht unbedingt wie König Aragorn vom Herrn der Ringe. Das sieht auch nicht so aus, als ob du das wärst, sondern das schwankt halt und wackelt und der Esel, der hoppelt da so vor sich hin. Und für die Könige im Alten Testament war das zwar einerseits eine Tradition, dieses Reiten auf dem Esel, aber andererseits ist ja diese Tradition auch ein Statement an sich. Und so schreibt der Prophet Zacharja schon im prophetischen Hinweis auch auf Jesus, juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich, und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Also es bedeutet, den Leuten war damals schon durchaus bewusst, dass ein Esel an sich nicht das coolste Reittier aller Zeiten ist, aber genau das war eigentlich auch ein Statement, das da drin steckt, und das ist ein Statement, das Jesus hier auch verwendet. Und auch interessant, wenn jüdische Könige in den Krieg gezogen sind, haben sie auf einem Pferd gesessen, wenn sie gekommen sind, um Frieden zu bringen, haben sie auf einem Esel gesessen. Jesus sitzt auf einem Esel als jemand, der demütig ist und jemand, dem es eigentlich darum geht, auch dem Volk Gottes Frieden zu bringen. Das ist ja auch das, worüber er eigentlich weint, dass das Volk Gottes dieses Angebot verpasst. Und interessanterweise ist es so, dass in dieser Stelle bei Sacharja, die ich gerade vorgelesen habe, wo es heißt, und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, vom Urtext her dieses Wort demütig nur eine mögliche Übersetzung ist. Man könnte das auch, oder was da mitschwingt, wie man das auch übersetzen kann, ist elend, geschunden. Das Wort, das dort im Urtext verwendet wird, das ist eigentlich ein Wort, das verwendet wird, um arme Leute zu beschreiben, denen es richtig dreckig geht, materiell. Und das ist das Wort, das Sacharja hier verwendet und sagt, dieser König ist gerecht und siegreich. Und doch ist er, wie gesagt, elend, geschunden am Boden und reitet auf einem Esel. Jesus ist ein demütiger König. Und inwieweit ist das jetzt für uns hier und heute von Bedeutung? Ich denke, so uns Christen, und da nehme ich mich selber auch mit rein, geht es oft so, dass wir ja eine Vorstellung haben von Erweckung oder eine Sehnsucht haben nach Erweckung, wo wirklich das Reich Gottes wie so einen Paukenschlag reinbricht in unsere Welt, wo Zeichen und Wunder passieren, wo Dinge abgehen, wo wir einfach davor stehen und staunen. Und das ist auch völlig legitim, dieser Wunsch. Aber gleichzeitig ist es so, dass Jesus uns eine Menge Gleichnisse darüber erzählt hat, über das Reich Gottes, wo er erzählt, dass das Reich Gottes eigentlich was ist, was sich im Verborgenen ausbreitet, was irgendwie ohne großen Glamour passiert, ohne Paukenschlag. Ja, da ist die Rede davon, dass das Reich Gottes ein verborgener Schatz ist. Das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, wo eine Frau unter einen halben Zentner Mehl diesen Sauerteig drunter mengt und irgendwie durchsäuert dieser Teig, also dieser Sauerteig, den ganzen restlichen Teig. Da ist die Rede davon, dass das Reich Gottes für die Verlorenen ist, für die, die draußen an den Hecken und Zäunen sind. Und Jesus hat sich ja selber komplett eins gemacht mit denen, die verachtet waren, die abgelehnt waren. Und worauf ich so dabei raus will, ist wie gesagt, ich finde, das ist gut und richtig, dass wir so eine Sehnsucht haben nach diesen Zeichen und Wundern. Aber gleichzeitig müssen wir auch einfach sehen, dass überall dort so in der Kirchengeschichte, wo sich Reich Gottes wirklich richtig nachhaltig ausgebreitet hat, wo wirklich Menschen nachhaltig zu Jesus gefunden haben, wo sich Gesellschaft verändert hat, war ein Fundament davon diese berühmten vielen kleinen Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun. Für mich heißt es zum Beispiel konkret, was sind diese vielen kleinen Dinge? Wir haben eine Nachbarin, die ist ein Stück älter als wir, die ist gesundheitlich angeschlagen, schlecht zu Fuß, hat selber keinen Führerschein. Und für mich heißt es einfach, wir haben ihr angeboten zu sagen, wenn sie mal irgendwie einkaufen gehen will, wir können sie entweder mitnehmen oder sie kann uns irgendwas aufschreiben, was wir mitbringen sollen. Nicht jetzt irgendwie als Strategie, um die irgendwie dran zu kriegen mit Jesus, sondern einfach, weil wir sagen, wir wollen dieser Frau was Gutes tun, die braucht was, wir sind in der Lage, ihr zu helfen. Und das ist nichts mit Glamour, das ist nichts Sensationelles, das ist nichts, wo man davor steht zu staunen. Das ist einfach eine kleine Sache an einem kleinen Ort, die wir kleinen Leute tun können. Oder ins Flüchtlingsheim zu gehen und zu sagen, wir wollen einfach den Menschen, die dort leben, so ein Gefühl dafür vermitteln, dass sie wertgeschätzt sind, dass sie willkommen sind, dass wir gucken wollen, wo wir mit unseren kleinen Möglichkeiten irgendwas tun können, um ihnen auch das Ankommen hier leichter zu machen. Hat nichts mit Glamour zu tun, kein Paukenschlag, man steht nicht da und sagt und staunt, was da alles passiert. Das ist eine kleine Sache an einem kleinen Ort, den kleine Leute tun können. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt von der Ausbreitung des Reiches Gottes. Ohne Paukenschlag und ohne Glamour einfach das Zeug tun. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten. Und dass Jesus ein demütiger König ist, das bedeutet für mich einerseits, ja, er ist dieser König und ich strecke mich danach aus, nach diesem Hereinbrechen. Ich sehne mich nach diesen Zeichen und Wundern. Aber ich will gleichzeitig auch diese kleinen Dinge nicht vernachlässigen, wo ich sage, es ist ich sag's mal so unattraktiv, es ist irgendwo auch eine Fleißarbeit, zu der wir als Nachfolger von Jesus berufen sind und wo wir auch von Jesus her mit einem gewissen Maß an Demut einfach rangehen dürfen und sagen, das mache ich jetzt auch, wenn es sich vielleicht nicht sensationell anfühlt. Und das ist ein Aspekt. Jesus ist ein demütiger König. Ein zweiter Aspekt, der mir wichtig ist, ist, dass Jesus in gewisser Weise auch ein mittelloser König war. Klingt jetzt ein bisschen komisch, weil Jesus ist immerhin der König des Universums und es gibt nichts, was ihm nicht gehört. Aber andererseits finde ich das irgendwie auch bezeichnend, wie Jesus an dieses Eselsfohlen rangekommen ist, auf dem er dann nach Jerusalem eingeritten ist. Lukas sagt, als die Jünger das Eselfohlen losgebunden haben, haben die Besitzer gefragt, hey, warum macht ihr das eigentlich? Und sie haben gesagt, der Herr braucht es. Es hat ihm nicht selber gehört. Und wenn wir uns das Leben von Jesus angucken, dann finde ich das so einen spannenden Aspekt, wie oft Jesus eigentlich darauf angewiesen ist, dass irgendwelche Leute ihm Dinge zur Verfügung gestellt haben, weil sie gesagt haben, okay, der Herr braucht das jetzt einfach. Ob das die Orte sind, an denen Jesus geschlafen hat, die Häuser haben ihm nicht gehört. Oder ob das ist, dass Jesus mit dem Boot über den See Genezareth gefahren ist oder vom Boot aus gepredigt hat, diese Boote haben ihm nicht gehört. Nicht mal diese 5 Brote und diese 2 Fische, mit denen Jesus 5000 Menschen satt gemacht hat, haben ihm gehört. Selbst das Grab, in das sie ihn gelegt haben, war eine Leihgabe, es war nicht sein eigenes Grab. In gewisser Weise war Jesus ein mittelloser König. Und ich denke, wenn wir uns heute angucken, wie das abläuft, wenn Jesus Dinge tut, dann ist es nicht immer, aber ganz oft, eigentlich fast immer so, dass da irgendwo da drin Menschen beteiligt sind, die bereit sind, sich selber Gott zur Verfügung zu stellen, ihren Besitz Gott zur Verfügung zu stellen und zu sagen, der Herr braucht es. Und in diesem Sinne kann man sagen, Jesus gehört zwar alles, weil er der König des Universums ist, aber in gewisser Weise ist Jesus bis heute so, dass er Leute ruft und sagt, hey, stell mir dir zur Verfügung, was du hast, denn ich will damit Dinge in Bewegung setzen. Und für mich heißt es zum Beispiel, wenn Jesus mein mittelloser König in Anführungszeichen ist, was heißt das für mich und für das Gästezimmer, das wir bei uns in unserem Haus haben? Bin ich bereit, Jesus mein Gästezimmer zur Verfügung zu stellen, wenn Jesus sagt, hey, ich brauche dein Gästezimmer? Bin ich bereit, mein Geld zur Verfügung zu stellen, wenn ich merke, der Herr braucht es? Oder ist nach maximal 10% Schluss, wenn überhaupt, oder vielleicht noch weniger? Was ist mit Situationen, wo es eigentlich wirklich ungelegen ist, wo ich wirklich andere Pläne habe und Jesus sagt, hey, ich brauche dich gerade? Darf mich mein König stören oder muss halt mein König warten, bis er mal einen Termin hat, wo es besser reinpasst? Jesus ist in dem Sinne mittellos, dass Jesus immer wieder mit uns auch zusammenarbeitet, indem wir ihm zur Verfügung stellen, was wir sind und was wir haben. Und schließlich ein letzter Aspekt, der mir für heute wichtig ist. Jesus ist ein zutiefst barmherziger König. Lukas schreibt, als Jesus Jerusalem vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Und ich finde diese Stelle berührend, weil das irgendwie so unglaublich viel über das Herz von Jesus aussagt. Die Menschen, über die Jesus hier geweint hat, haben ja nicht nur irgendwie Jesus abgelehnt und haben gesagt, naja, so mit deiner Botschaft können wir nichts anfangen, wollen wir nichts zu tun haben, sondern in gewisser Weise waren es ja Menschen, die mitverantwortlich dafür waren, dass Jesus zutiefst gedemütigt worden ist, dass er misshandelt worden ist, dass er einen wirklich qualvollen Tod gestorben ist. Und Jesus wusste, dass Jesus wusste, was auf ihn zukam. Und trotzdem war sein Herz so voller Mitleid für diese Menschen, so voller Liebe, dass er darüber geweint hat, dass diese Menschen dieses Angebot verpassen, das Gott für sie vorbereitet hat. Und diese Haltung von Jesus, die er hier in diesem Moment zeigt, die ist für uns eigentlich so, ja, ich sag mal, doppelt von Bedeutung. Zum einen ist so für mich die Frage, wie reagiere ich selber drauf, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die Gott ablehnen, die seine Gebote ablehnen. Und ich merke so, manchmal sind wir Christen relativ schnell dabei, anderen mit Ablehnung und Verurteilung zu begegnen, wenn sie selber wiederum Gott gegenüber ablehnend sind. ob das jetzt solche Themen sind wie Islam oder solche Themen wie Abtreibung oder was auch immer das ist. Wir Christen sind manchmal relativ schnell dabei, Menschen abzulehnen, Menschen zu verurteilen, weil sie die Werte Gottes nicht im gleichen Maße oder nicht auf die gleiche Weise akzeptieren wie wir. Und ich denke, wahr ist, dass es hier in dieser Welt eine Menge Sachen gibt, die Gott wirklich das Herz brechen. Aber wahr ist eben auch, dass Ablehnung und Verdammung von Menschen nicht dem Herz von Jesus entspricht. Und ich denke, das ist was, was wir uns immer auch im Hinterkopf behalten müssen. Es ist nicht unsere Aufgabe, hier als Ankläger und Richter in einem unterwegs zu sein, sondern unsere Aufgabe ist wirklich, den Leuten mit Liebe und Barmherzigkeit zu begegnen. Das andere, wo dieses Herz von Jesus wirklich von Bedeutung ist, ist, weil es auch eine Menge darüber aussagt, wie Jesus eigentlich mich sieht, gerade in Situationen, wo ich mal richtig versagt habe, wo ich richtig Schuld auf mich geladen habe. Und auch dann ist im Herzen von Jesus keine Ablehnung, keine Verdammung. Im Römerbrief schreibt Paulus, selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben. Am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott aber beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Also es bedeutet, ich weiß nicht, was deine Lebensgeschichte ist. Für mich ist es so, ich habe mich ja erst irgendwann später bewusst für Jesus entschieden, habe also ein Leben ohne Jesus geführt. Und selbst zu diesem Zeitpunkt, als mich Gott nicht interessiert hat, als mich das Thema Sünde und Gebote und tralala alles nicht interessiert hat, hat Gott mich so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn geschickt hat, damit ich Vergebung empfangen kann. Und Paulus schreibt weiter, und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. Und ich denke, das ist was, was wir wirklich auch immer wieder für uns selber in Anspruch nehmen dürfen. Überall dort, wo wir einfach richtig Mist gebaut haben, wo wir merken, da haben wir echt versagt. Da dürfen wir einfach wissen, kein Versagen geht so tief, keine Schuld ist so groß, dass Jesus uns da mit Verdammnis, mit Ablehnung begegnen wird, wenn wir zu ihm kommen. Und auch das ist was, was für mich so ein Stück weit deutlich wird in der Art und Weise, wie Jesus reagiert, als er diese Menschen sieht, die dafür verantwortlich sind, für alles, was er in dieser Karwoche einfach durchleiden musste. Und ich will einfach die euch beide schon mal nach vorne, genau, da sitzt ihr euch beide schon mal nach vorne bitten für die Ministry-Zeit auch. Und ich will dich einfach einladen, wenn so an diesen, sag ich mal, diesen drei Aspekten unseres Königs von Jesus, wenn es da irgendwas gibt, wo du sagst, ja, da will ich einfach auch, will ich mich von Jesus berühren lassen, will ich mir von Jesus zeigen lassen, was dran ist, oder vielleicht auch einfach meine Sicht verändern lassen. Oder vielleicht gibt es auch irgendwie ganz andere Sachen, wo du sagst, da wünschst du dir einfach Gebet, dann die Ministry-Zeit auch einfach zu nutzen. Ministry-Zeit bedeutet, es werden jetzt hier so an den Rändern